Sukhodan. Kultur, wo unter die Haut geht.
Ich bin jemand, der es sehr gerne macht. Andere finden es eine totale Zeitverschwendung. Es gibt die, die sich furchtbar darüber aufregen, wenn sie verlieren. Es gibt die, die unausstehlich sind, wenn sie gewinnen. Und es gibt die, die nach dem Spiel lang und breit ihre Strategie erklären. Egal, ob sie gewonnen haben oder verloren. In der heutigen Sendung schauen wir uns in der Welt der Spiele um. Wir probieren eins der ältesten Kartenspiele aus, wagen einen Blick in die Profi-Gamer-Szene und redet mit dem Tichuerfinder Urs Hostetler darüber, wie es ist, selber Spiele zu entwickeln. Du hörst Subkutan, ich bin Ralf Natter, herzlich willkommen. Subkutan. In einer staubigen Kammer irgendwo in Paris hat vor 200 Jahren ein Mystiker eine Spiegelkarte entdeckt. 4x14 Karten von Eis bis Ass plus zwei Handvoll andere Karten mit geheimnisvollen Illustrationen. Er hat als erfahrener Mystiker natürlich sofort gesehen, dass diese Karten aus Ägypten kommen und dass jede davon eine tiefe Bedeutung hat. Das sind Tarotkarten, die auch heute noch zum Wahrsagen verwendet werden. Aber weisst du was? Die Geschichte mit dem Orient und der mystischen Bedeutung, das ist alles totaler Blödsinn. Eigentlich sind das nämlich ganz hundsgewöhnliche Tarok-Karten. Tarok, ein Gesellschaftsspiel aus Italien. Wie das man gespielt hat mit diesen Karten und auch heute noch spielt, das hat Evelyn Beguin herausfinden. Sie ist für uns in einen Nachbarkanton auf Spurensuche gegangen.
Ich bin gerade in Solothurn am Bahnhof ausgestiegen und bin heute unterwegs auf eine ganz spezielle Mission. Hier in Solothurn ist Ende 18. Jahrhundert, zur Barockzeit, ein regelrechtes Tarokspielfieber ausgebrochen. Vom einfachen Bürger über die Geistlichen bis zu den Patrizier sind alle im Tarokfieber verfallen. In Spielzirkel haben sich die Leute so betroffen und bekehrt sich leicht Karten gespielt bis zum Abwinken. Wie es mir heute wird gehen beim Tarokspielen, das wird sich zeigen. Ein bisschen nervös bin ich schon. Schließlich geht es bei diesem Spiel ja auch um Bieten. Und vorausberechnen und abschätzen, wie viele Punkte ich mit meinen Karten im Spiel machen werde, gehört leider nicht gerade wirklich zu meiner grossen Stärke. Ab auf die Gasse und der Weg zum Schloss Blumenstein finden. Dort kann man in stillechtem Ambiente lernen, wie man Tarot spielt. So, ich habe es gefunden. Ich stand hier vor einem wunderschönen Herrschaftshaus. Ockergel mit schönen roten Fensterläden. Vorne da hat es Buchsbaumskulpturen. Jetzt gehen wir doch mal schauen, ob ich meinen Kontakt mache. Der Museumsdirektor, der Erich Weber, finde.
6, 7, 8, 9, 10.
Oho, ja, das läuft sicher.
Schon mal 8, 14, 16, 20.
Ich stand im Salon Rouge, das ist die sogenannte barocke Mehrzweckhalle. Da ist getanzt worden, gespielt worden. Man hat Konzerte aufgeführt und vor mir ist ein Tisch mit Karten drauf. Und rundherum sind 6 Spieler und spielen Tarok.
Wir sagen Tarok im deutschsprachigen Raum, Tarot bei den Franzosen. Und jetzt aber, woher kommt das? Tarocco, Tarocchi. Die ganz ältesten Quellen reden vom, was man heute als Tarot bezeichnet, reden vom Gioco del Trionfi, also vom Trumpfspiel. Von diesen Triumph oder kommt das Wort Trumpf, das wir heute auch brauchen in allen anderen Spielen. Also das ist eigentlich das Trumpfspiel.
Das ist der Eis. Jetzt gab es 4 Runden. Du musst Trumpf geben, du musst Löcher geben. Und wenn du noch willst, musst du
Löcher geben. Das ist
interessant. Wir müssen jetzt ja alle Trumpf spielen.
Genau, ja.
Das heisst, wenn du wirklich willst, dann musst du ganz hoch rein.
Das Tarot war ein normales Kartenspiel früher und in gewissen Regionen ist das immer noch. Es ist ein Spiel, das mit Trümpfen funktioniert. Das war eigentlich die grosse Erfindung des Tarot. Und es ist ein sehr altes Spiel. Und es kommt aus Norditalien, also aus dem Raum Milano.
So, also, oha. Ich habe jetzt die Karten in der Hand. Jetzt haben wir mal schauen.
Jetzt musst du noch entscheiden, ob du alleine gegen uns spielen willst. Dann müsstest du es schon doppelt bieten, weil sie schon einfach geboten hat. Oder du kannst wie wir anderen passen und einfach eh schon einen Ton in den Pott geben.
Ja, ich würde passen. Dann müssen wir den Ton geben.
Gut.
Du hast auch vier Farben, wie wir uns das von all diesen Kartenspielen heute auch schon gewöhnt sind. Es sind einfach die italienischen Farben. Dort hast du Kübel, Münzen, Stecken und Schwerter. Die Italiener spielen heute noch mit diesen Karten. Der ganze romanische Raum, also auch Spanien, spielt mit diesen Karten. Aber das Spezielle sind 21 Trümpfe, die es dazu gibt. Und das war eigentlich die Kernerfindung vom Tarot, die 21 Trümpfe.
Also jetzt sind wieder Stecken, aber falls du jetzt auch noch einen hast mit Gesichtern von dieser Sorte, wäre der Stich jetzt sowieso schon uns. Es wäre ein guter Moment für einen Heiz zu tun. Aber der würde hier Baston draufstehen.
Und wenn ich jetzt keinen...
Du hast keine Sättigung und keinen, wo Baston steht. Dann musst du Trumpf geben.
Aha, okay.
Und möglichst steifen.
Möglichst tief. Und dann ist es noch an mir, oder?
Ja, das ist noch dir.
Also, dann ist das jetzt meine.
Genau. Juhu. Wir sind eh, also sie zwei sind zusammen und wir vier sind zusammen. Also mit uns vier.
Also man muss sich vorstellen, Norditalien, Raum Milano, und um 1500 ist das dort sehr verbreitet. Das spielt man dort einfach. Das ist das Spiel. Und die Eidgenossen kommen dann nach dem Italien, als Söldner vor allem, und langweilen sich dann zum Teil in die Garnison und fangen an zu spielen. Und spielen natürlich, was die Italiener dort spielen, und das ist eben das Tarot. Und das nehmen sie dann mit und führen das daheim ein. Und es war in der Schweiz extrem populär, das Tarot, in der ganzen Schweiz. Stirbt aber nachher noch dies aus, weil neue Spiele kommen. Eben das Letzte, das kommt, ist Jasse, das kommt aus Holland. Das verdrängt das Tarot bis in ganz wenige Ecken, irgendwelche Täler, vor allem im Wallis und in der Surselva im Bündnerland, wo man es bis heute spielt.
Mittlerweile habe ich das schöne Schloss Blumenstein wieder verloren und bin auf dem Heimweg. Das Fazit vom Tag: tolle Gastgeber. Ich habe eine lässige Zeit verbracht beim Tarot-Spielen. Und es ist ein sehr komplexes Spiel. Ich vermute mal, es geht noch eine Zeit, bis ich es wirklich verstanden habe.
Es ist aber ein sehr tolles Spiel. Wer selber mal ausprobieren will, wie so eine Partie Tarot abläuft, der kann das Spiel online ausprobieren und so gerade die Regeln lernen. So ist man dann auch gerade vorbereitet für den nächsten Tarot-Abend bei Kerzenlicht im Schloss Blumenstein. Ein Link zum Schloss und der Tarot-Webseite findest du auf unserer Homepage. Wenn man solche Kartenspiele wie Tarot spielt, dann muss man zum Haus aus, um sich mit anderen Personen zu treffen. Nicht so wie die jungen heute, die nur den ganzen Tag vor dem PC hängen und gamen. So einen Seich würde da jetzt ein E-Sportler sagen. Die gamen nämlich professionell und gehen darum noch ab und zu aus dem Haus, um an Turnier zu gehen. Aber ist E-Sport ein Spiel oder ist es ein Sport? Das hören wir nach der Chair mit Dark Lady.
The fortune queen of New Orleans is brushing her cat in her black limousine. On the back seat were scratches from the marks of men her fortune she had won. Couldn't see through the tinted glass. She said, "Home, James," and he hit the gas. I followed her to some darkened room. Took my money, she said, "I'll be with you soon." Dark lady laughed and danced and lit the candles one by one. Danced to her gypsy music till the blue was dawn. Dark lady played black magic till the clock struck on the 12. She told me more two cards, a queen and a three, and mumbled some words that were so strange to me. And then she turned up a two-eyed jack. My eyes saw red, but the cards still stayed black. She said, "The man you love is secretly true to someone else who is very close to you. My advice is that you leave this place. Never come back and forget you ever saw my face." Dark lady laughed and danced and lit the candles one by one. Danced to her gypsy music till the blue was gone. Dark lady played black magic till the clock struck on the 12. She told me more.
Du hörst subkutan an diesem kühlen Mittwoch. Eigentlich genau das richtige Wetter, um zuhause zu bleiben und ein bisschen Spiele zu spielen. Für mich sind Computergames ganz klar Spiele, aber kein Sport. E-Sportler und E-Sportlerinnen sind da anderer Meinung. Sie spielen Computerspiele nämlich professionell an Turnier und können damit nicht schlecht Geld verdienen. An der Fantasy Basel, wo vor ein paar Wochen war, ist zum Beispiel gerade 11'000 Franken Preisgeld ausgezahlt worden an neuen Schweizer Meister vom FIFA Game, ein Fußballsimulationsgame. Nichtsdestotrotz hat das Bundesamt für Sport, BASPO, gerade vor kurzem entschieden, dass E-Sport trotz dem Namen in der Schweiz kein Sport sein soll. Warum das die E-Sport-Community überhaupt will, dass es als E-Sport anerkannt wird und was ein professioneller E-Sportler von einem Hobbygamer unterscheidet, das erklärt uns der Elio Del Favero.
Ich bin der Elio Del Favero, man kennt mich auch besser als Nerdlol. Ich spiele E-Sport für Mindsanity. Der Unterschied zwischen einem, sage ich mal, Profi-E-Sportler und einem Hobby-E-Sportler, oder man könnte fast schon sagen Gamer, es ist oftmals ein bisschen die Disziplin. Also ich merke so, bei mir, jetzt selber bin ich nicht mehr so aktiv wie früher. Also selber als Spieler, sonst ist die Szene schon noch sehr. Und ja, es ist hauptsächlich Disziplin. Es hat, glaube ich, auch mal eine Studie gegeben, die zeigt, dass die Gamer eigentlich so bei der, unter der Sportart im Vergleich so die zweitschnellsten sind nach den Fechtern. Angefangen mit E-Sport habe ich erst 2015. Aber auf ein Gamen habe ich natürlich schon vor, ja, in den Kinderschuhen irgendwann. Mittlerweile bin ich 27 und eben jetzt auch nicht mehr so aktiv. Also ich habe wirklich Disziplin nicht mehr so aktiv zu spielen selber auch. Ich habe viel um die Ohren, eben genau das Kommentieren und andere Sachen. Aber an sich würde es mich natürlich schon noch ins Rätsel wirklich Gas geben. Also in der Schweiz sind wir jetzt auch schon auf einem Niveau, wo man generell eigentlich ein Spiel wirklich gut spielt, an Wettkämpfen und weit vorne mitmischt. Professionell selber gibt es eigentlich fast niemanden, der zwei Spiele wirklich professionell spielt. Ja. Dass es langweilig wird, muss ich wirklich sehr stark eigentlich verneinen. Man kann sich ja auch vorstellen, der Fußball an sich wird ja auch nicht langweilig werden, zum Spielen noch zuschauen. Plus es kommt dazu, dass halt das Spiel oftmals bzw. eigentlich immer noch updated werden. Also wir sind aus E-Sport natürlich eben leider in Anführungszeichen sehr von Entwickler abhängig oder Publisher. Publisher sind ja oft die böse Anführungszeichen, wenn man das so sagen darf, denen es viel um das Geld geht. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Publisher, die Geld reinstecken in Turnier, Preisgeld geben. Aber es ist natürlich schon schade, weil eben wieder um den Vergleich zum Fußball zu machen, es wird nicht also man kann immer einen Fußball selber nehmen, im schlimmsten Fall, und immer die Goal selber machen. Und man kann Turnier auch selber veranstalten, dort hat wie niemand die Marke oder das Patent drauf. Der Unterschied ist halt einfach, dass der Entwickler quasi auch morgen könnte sagen, nein, niemand mehr darf das Spiel spielen. Unsere Server stellen wir ab, wir wollen einfach nicht mehr. Und das hat es jetzt quasi in einem Spiel ein bisschen gegeben, dass sie einfach wie die Weltmeisterschaft, hat der Entwickler einfach gesagt, nein, das Spiel bringt uns also ich nehme an, dass sie bei Weggründen bringt uns zu wenig Geld oder es hat zu wenig Visibility quasi und das streichen wir und wir fokussieren uns auf die anderen Spiele. Und das ist dann natürlich das Problem für die Leute, die Profiteams hatten, Verträge hatten, dass die dann quasi ja, der Wolf zum Fraß geworfen wurden. E-Sport ist Sport oder ist es nicht? Das ist ein sehr schwieriges, schon fast ein philosophisches Thema, weil eben man kann argumentieren, was hat ein Motorsport oder ein Schießsport mit Sport zu tun. Aber die Forderung danach, dass E-Sport an sich ein Sport muss sein, für uns ist in dem Sinn mehr wichtig, dass es eben zum Beispiel eine Visa gibt und dass es je nachdem, wenn wir das Ausnahmetalent hoch 10 haben, dass der vielleicht Fördergelder bekommt. Also das ist schon das höchste der Gefühle. Und für uns ist es eigentlich nicht wichtig, dass wir sagen, hey, jetzt sind wir Sport, schauen wir sind nicht, keine Ahnung, übergewichtig oder was auch immer. Der BASPO-Entscheid ist positiv wie auch negativ. Die Form, wie sie sich auseinandergesetzt hat, ist von vielen ein bisschen kritisiert worden. Sie haben in dem Sinn nicht wirklich Experten aus der lokalen Schweizer Szene dazugeholt. Das Positive daran für uns ist eigentlich, dass sich das Paschpo mit dem beschäftigt. Das heisst, es setzt sich damit auseinander. Das Paschpo hat, wie ich meine, argumentiert, dass einfach Gaming an sich eine Kultur ist. Also für mich selber ist E-Sport eigentlich schon ein Sport. Man kann es, also ich verstehe aber, dass es Leute vielleicht nicht so sehen. Und vielleicht ist E-Sport auch einfach E-Sport. Also das ist nicht wie unter Sport fällt, aber da muss man auch Rahmenbedingungen für einen E-Sport schaffen. Was nicht kann sein, ist quasi, dass es wie so einen gesetzlosen Raum, graue Zonenraum gibt für einen E-Sport, wo wir nicht davon profitieren können und eigentlich ja, die Behörde in dem Sinne auch nicht.
Das sagt Elio Del Favero. Er war selber aktiver E-Sportler und jetzt E-Sport-Kommentator und Journalist. Wer sich die ganze digitale Welt des E-Sports noch nicht wirklich vorstellen kann, dem empfiehlt er, einfach mal an ein Event zu gehen. Das grösste und das pompöseste E-Sport-Event in Bern ist das Hero Fest, das dann im November ist. Wie es in der Welt der analogen Spiele aussieht, das frage ich den Spielentwickler Urs Hostetler. Was macht eigentlich ein Spielentwickler den ganzen Tag? Das ist jetzt aber zuerst mal M-People mit Search for the Hero. Wenn man sich über Spiele schlau macht, kommt man mindestens hier in der Region Bern um eine Person nicht herum. Seit den 80er entwickelt er Spiele wie Anno Domini oder das Tichu. Er hat das Drachenesch mitbegründet und den zugehörigen Verlag Fata Morgana. Und heute ist er bei uns im Studio, der Urs Hostetler. Herzlich willkommen.
Ja, hallo.
Macht das Spiele erfinden nach 40 Jahren immer noch Spass?
Na, was heisst Spiel erfinden? Eigentlich die Arbeit, wenn schon man das als Arbeit anschaut, die noch Spass machen kann oder nicht, das Spiel entwickeln, das ist etwas anderes. Das Spiel erfinden passiert halt mal einfach spontan. Man spielt gerne noch ein gutes Spiel. Manchmal tut man ein Spiel einfach entwickeln, das was es schon gibt, macht man da Erweiterungen, probiert man das anders zu spielen noch so. Manchmal kommt die Idee aus dem Gesellschaftlichen raus noch so. Das ist nicht eigentlich eine Arbeit, die jetzt... Und natürlich macht man das immer noch. Macht man das auch nach 40 Jahren noch. Aber nicht verbissen, oder dass jetzt ein Spiel unbedingt rausgebracht werden muss. Und zudem habe ich jetzt nach diesen 40 Jahren und ein gewisses Alter, ich muss nichts mehr rausbringen, wenn es nicht... Ja, wenn es mal Spass macht, wenn es passt alles, dann kommt halt vielleicht etwas Neues. Und vielleicht halt auch nicht.
Du sagst, du musst nicht rausbringen, aber wenn es Spass macht, ja, dann schon. Also das heisst,
ja.
es gibt Projekte in deinem Kopf.
Ja, ich habe ein paar Projekte. Das ganze Zeug ist ein bisschen... Also, es ist ein Spiel, das immer weitergeht. Das Anno Domini, das ist jetzt seit 20 Jahren... gibt es neue Serien, oder man muss auch immer wieder korrigieren. Das ist ein Spiel um historische Ereignisse. Da muss man manchmal schon etwas dran umschrauben, Fehler mal entfehlern oder Entwicklungen einbeziehen. Ich mache das sehr, sehr gerne. Etwas ganz Neues rauszugeben, ist zurzeit leider schwierig. Man muss schauen, ob das noch geht. Das hängt damit zusammen, also mit dem ganzen Spielmarkt zusammen. Es gibt halt mittlerweile sehr, sehr viele Spiele, unterschiedlichste Spiele und so. Und das Problem, das persönliche Problem, dass es mit dem deutschen Markt für uns schwierig geworden ist. Mhm. Das ist, ja.
Du bist ja seit den frühen 80ern am Spiel entwickeln. Wie ist dir, was hast du beobachtet? Hat sich der Markt irgendwie verändert seitdem?
Ja, ich denke, gerade Anfang der 80er hat es einen gewissen Schub gegeben. Vorher, so das, ja, noch früher, 60, 70, hat es einfach nur den Ravensburger Verlag, vielleicht noch Schmidt Verlag, wo die harmlose Spiele herausgebracht haben. Auch in den 80er Jahren hat es einen Schub gegeben, von einem aussergewöhnlichen Spiel, das bei uns Outsiders, mehr gesellschaftliche Themen anfangen mit einbeziehen. Man hat vielleicht auch komplexere Spiele gemacht. Es hat auch von den USA her ein paar Spiele reingekommen. Und dann haben wir auch das Drachennest gegründet, oder für dass man eben eine breitere Palette von Spielen hat. Wir wollten alle Spiele haben, die es gibt. Und es hat jetzt wieder einen Schub gegeben. Es hat sich natürlich seitdem wieder entwickelt. Und gegenwärtig heute hat es einfach wahnsinnig viele Spiele, die rauskommen, auf ganz verschiedene Arten rauskommen. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt so erläutern soll.
Was genau? Aber das ist interessant. Was heisst auf ganz viele verschiedene Arten?
Ja. Also einerseits etwas, was sicher neu ist dazugekommen, das ist die ganze Kickstarter-Szene. Das heisst, ein Spiel, wo man Geld sammelt, Fundraising für Spielentwicklung, wo gleichzeitig dann auch schon ein PR ist für die Spiele natürlich. Und ja, das ist gross geworden, die Spielszene. Ich kann auch ein bisschen sagen, es hat auch gewisse Nachteile. Man muss nachher ein Spiel haben, das in der PR-Rin oder von der Grafik her überzeugt. Und das Spiel ist dann vielleicht nachher eben nicht so toll, wie es eigentlich am Anfang angekündigt worden ist. Es gibt auch Spiele, die wahnsinnig viele Teile brauchen. Ungeheuer viel Material, eine riesen Schachtel. Die werden auch gekauft. Das sind meistens auch Kickstarts. Es gibt Leute, die richtig sammeln. Je mehr Material, desto besser. Es gibt die unterschiedlichsten. Und dann geht so ein Kickstarter-Mensch, der ein Spiel hat, geht meistens an eine Messe, ein Spielmesse Hessen oder so. Mhm. Und die Redaktoren von den grösseren Verlagen, die hüsteren dort herum und schauen, was Neues gibt, und probieren etwas reinzuziehen. Und dann tut man den, ja, dann kommt es halt raus. Und meistens sogar international, in verschiedenen Sprachen, also zwingend Englisch, aber sie zwingend so Deutsch und ein paar andere Sprachen und so. Ja, da läuft einfach da läuft sehr viel. Zudem gibt es so richtige Spielfabriken. Also meine ehemaligen Kollegen da, Wolfgang Kramer, Knizia, so, die hocken in England mit richtigen mit Teams, internationalen Teams. Und die tun meistens die Entwicklerspiel auf, ja, oft Werbespiel oder oft auf Bestellung. Und die haben einen gewissen Output. Es gibt einfach sehr viel. Es gibt Hybridspiele, gibt Sachen, die in Computerspiele hineingehen. Ein sehr grosser Markt.
Du hast erzählt, dass du nicht nur selber Spiele erfindest, sondern auch andere Spiele verbesserst. Ist das irgendetwas, was du in offizieller Kapazität machst, oder ist das einfach für dein eigenes Amüsement?
Nein, das ist die Art, wie ich Spiele angehe. Wir spielen einfach gerne spielen und Neues probieren und so. Und manchmal entdecke ich Spiele, oder oft entdecke ich Spiele, wo ich finde, hallo, wir machen das ein bisschen anders oder so. Die meisten Spiele sind nicht perfekt. Und dann kommt irgendetwas dazu, das man nachher neu probiert. Ich bin immer offen, für etwas zu ändern und zu machen. Und so. Ja, jetzt in letzter Zeit habe ich auf meiner Homepage und so, habe ich öfters Spielvarianten nachher publiziert. Bestehende Spiele, etwas Neues dazu. Das bringt zwar finanziell nichts ein, aber die Spiele machen nachher auch ein bisschen mehr Spass. Ich könnte ein paar Beispiele jetzt sagen. Das ist das, was ich in letzter Zeit gemacht habe.
Was für Beispiele?
Ich erzähle jetzt mal das von den Werwörtern. Das ist auch so eins. Werwörter ist ein Spiel, das ist eine Wortspielabwandlung vom One Night Werewolf. Das ist ein amerikanisches Spiel. Und das war unser absolutes Lieblingsspiel. Man muss Wörter erraten, eigentlich. Wobei, wir haben Werwolf, die müssen die gewinnen, wenn man das Wort nicht erratet. Also die werden, es geht um Ja-Nein-Fragen und so, die Werwolf, die stören und so. Und dort ist es einfach, man muss nach 4 Minuten Zeit, ein Wort zu erraten. Jetzt ist es sehr wichtig, dass man Wörter hat, die eben auch 4 Minuten hergeben, die knifflig sind, wo etwas tun. Sonst, wenn das Wort nach 1 Minute ratet, ist es nicht so lustig. Also. Und dort haben wir jetzt Wortlisten gemacht, deutsche Wortlisten, 2.500 Wörter, das publiziert. Bei diesem Werwort kann man das eben offiziell publizieren. Jetzt hat es eine deutsche Version gegeben, Werwörter von Ravensburger. Es könnte sogar Spiel des Jahres werden. Und dort gibt es die Möglichkeit eben nicht, eigene Wortlisten zu publizieren. Und das ist ein gewaltiger Nachteil. Und so Sachen mache ich gerne.
Wer es jetzt gepackt hat und mehr will zu dem Spiel herausfinden, der findet alle Informationen auf der Homepage von Urs Horstettler. Den Link dazu gibt es bei uns auf unserer Homepage. Urs Horstettler, merci vielmals für deinen Besuch.
Merci auch.
Apropos Spiel, wie jede Woche haben wir auch heute einen Kulturtipp aus einem Berner Lädeli, passend zum Thema der Sendung. Das Mal kommt er von der Anna Christen aus der Buchhandlung Klamauk.
Zum heutigen Thema Spiele empfehle ich Exit, das Spiel «Die Känguru-Eskapaden». Das ist ein Spiel, das Marc-Uwe Kling konzipiert hat. Und zwar muss man zusammen mit ihm und dem Känguru die Aufnahme Prüfung quasi für das asoziale Netzwerk bestehen. Nach den 4 Büchern von Marc-Uwe Kling und dem Känguru jetzt endlich auch ein interaktives Spiel in dieser Welt.
Exit, das Spiel, die Känguru-Eskapade von Marc-Uwe Kling. Mal ein Spieltipp aus der Buchhandlung Klamauk. Aber wie jedes gute Spiel geht auch diese Sendung am Ende zu und ein eindeutiger Gewinner steht fest. Du, der zugelassen hast. Wenn du jetzt gerade Lust hast auf nochmal eine Runde Subkutan, mehr von uns findest du auf rabe.ch/subkutan. Dort sind auch alle Links zu dieser Sendung und alle unsere vergangenen Sendungen. Bist du die richtige Person, um die wirklich interessanten Fragen zu stellen? Bleibst du hartnäckig, wenn die andere Person ausweicht? Dann bist du die Richtige oder der Richtige für unser Redaktionsteam. Wir suchen nämlich Verstärkung. Alle Infos dazu findest du auf unserer Homepage. Subkutan kannst du nämlich auch als Podcast abonnieren. Überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Am besten gerade jetzt, weil den Tag von nächster Woche darfst du auf keinen Fall verpassen. Wir reden mit der Lirja Saidi vom Frauenstreik-Kollektiv Bern darüber, wie das man den 14. Juni zu einem Tag macht, der in Erinnerung bleibt. An dieser Sendung mitgearbeitet hat Develin Bega. Ich bin der Ralf, einen guten und bis nächste Woche.
Rabe. Dein Programm.